Heute zu Gast im Podcast Tim Schneider von Analytics Freaks. Und man erahnt es schon an dem Namen seines Unternehmens. Heute geht es alles rund um Analytics, aber tatsächlich rund um Tracking auf Shopify. Das ist ja ein Thema, was tatsächlich viele Leute so teilweise in den Wahnsinn treibt. Wir sprechen hier genau über das richtige Setup. Geht die native Funktionalität von Shopify oder braucht es da mehr? Ab wann braucht es ein Data Layer? Und vor allem ja aktuell in aller Munde auch das ganze Thema rund um den neuen Checkout. Es gibt ja auch dann eben die Dankesseite, die abgegradet werden kann. Macht das Ganze Sinn? Macht das keinen Sinn? Wie lange sollte man warten? Also wirklich Hands-on-Tracking auf Shopify heute zusammen mit einem Experten, nämlich Tim, der uns da mal so ein bisschen durchführt und zeigt, wie man was angehen sollte, verrät uns seine Best Practices. Also es ist super spannend, vielleicht ein bisschen nischig, aber gerade deswegen viel Tiefgang. Ich freue mich. Viel Spaß jetzt hier bei dieser Folge.
Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser.
Doch bevor es losgeht, wie sollte es fast anders sein? Der Unterstützer dieser Folge heute ist es Gorgias. Gorgias ja jüngst im Webinar zu Gast, hat da einmal quasi tiefe Einblicke gegeben, wie das Ganze geht, wie man guten Kundenservice macht. Und da ist Gorgias einfache Spitze. Es ist das Nummer 1 Tool, quasi das Go-To-Tool für die besten Marken auf Shopify. International, aber auch hierzulande immer mehr. Gorgias auf jeden Fall das Nummer 1 Tool für Kundenservice. Warum, wie und so weiter. Da macht es, ist es spannend, mal rein zu gehen und näher nachzuschauen. Tatsächlich, warum ich sehr Gorgias feier, ist, weil es dir hilft, einfach extrem guten Kundenservice zu machen durch die nahtlose Integration zu Shopify. Das heißt, sämtliche Informationen aus Shopify werden rübergespielt. Du kannst einerseits auch Funktionalitäten direkt aus Gorgias machen, wie irgendwie das Stornieren von Bestellungen, das Aufgeben von Umtäuschen und. Aber eben auch die Informationen, die du einsehen kannst, die Bestellhistorie, um dann eben entsprechend sie direkt persönlicher deinen ganzen Kundensupport zu machen. Du hast auch Automatisierung, Segmentierung und andere Logiken, die du einbauen kannst. Und vor allem spannend, das war mir gar nicht so bewusst bis zum Webinar, dass tatsächlich AI auch so ein Riesenthema ist. Du kannst basierend auf eben dem automatisierten Auslesen sämtlicher Tickets und eben auch den Antworten, die du gegeben hast, FAQs erstellen. Du kannst automatisierte Vorschläge machen. AI-mäßig geht da noch ganz, ganz viel. Super spannend auf jeden Fall. Schau dir mal Gorgias an. Das ist auf jeden Fall das Tool, auf das sehr viele Brands, vor allem die erfolgreichen Brands, bauen, um halt eben Zeit zu sparen, Kosten zu sparen und die Customer Lifetime Value zu erhöhen durch eben extrem guten Kundenservice. Deswegen alles weitere bei merchinspiration.com und dann schau mal nach Gorgias, da haben wir alle Informationen für dich zusammengefasst. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Heute wird es wieder, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel Druck aufbaue, Tim, auf deine Schultern, dass wir da jetzt nicht zu große Erwartungen schüren und du am Ende hier irgendwie dem nicht gerecht werden kannst. Aber da habe ich eigentlich keine Zweifel, denn heute geht es wieder tief rein in die Expertise. Wir gucken uns ein ganz, ganz spezielles Themengebiet an und deswegen freue ich mich mega, weil, glaube ich, wir im Vorgespräch, Tim, auch gesprochen hatten und gesagt haben, so ja, eigentlich, wenn man so drauf guckt, gibt es zu diesem Thema sehr, sehr wenig Inhalte, vor allem glaube ich im deutschsprachigen Raum gibt es dazu fast gar nichts. Wir wollen damit mal klar Schiff machen, wir wollen da entsprechend mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und uns dem ganzen Thema ja rund um Tracking und Analytics auf Shopify widmen. Da ist ja viel im Gange, vor allem halt eben mit den ganzen Updates rund um den Checkout, rund um ja das alles, was da neu kommt und ganz, ganz viele Fragezeichen. Wir sehen es ja auch immer wieder bei Tante E im Alltag, kommen immer wieder Fragen rund um Tracking, Data Layer und Co., Pixel setzen, wie geht das eigentlich alles, was ist jetzt im neuen Checkout und hey, eigentlich müsste das doch so gehen. Andere Systeme funktionieren komplett anders. Shopify hat ja bestimmte Eigenheiten. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass du hier dir die Zeit genommen hast, vorbeizuschauen und mal einfach da ein bisschen aus dem Alltag, aus dem Nähkästchen plauderst, Einblicke gibst, denn du bist ja auch viel aktiv auf Shopify. Wir haben ja da auch ein paar Überschneidungen. So kam ursprünglich mal der Kontakt zustande. Deswegen kurz gesagt, willkommen im Podcast. Ich freue mich riesig, Tim.
Ja, hi Adrian, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein kann.
Sehr gut. Und ich sehe auch gerade schon, du hast ein Nikin-Shirt am Start. Nikin, der Gründer war ja auch, der Gründer von Nikin war ja hier neulich auch bei uns im Podcast. Deswegen perfekt ergänzend hier quasi, dass du auch dann am Start bist. Wenn Leute dich tatsächlich nicht kennen sollten, so, wenn sie noch nicht quasi bis zu dir vorgedrungen sind, noch nicht mit dir zusammenarbeiten dürfen, rund um Analytics, Tracking und Co. auf Shopify, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so, ja, ein, zwei Sätze zu dir sagen, wer du bist, was du machst und wie du vielleicht auch in diese Ecke des Analytics, Tracking und Co. gekommen bist. Ist ja nicht so ein alltägliches Thema, wo irgendwie, wenn man klein ist, sagt so, eines Tages werde ich gerne irgendwie Tracking-Experte.
Ja, das ist wohl wahr. Nee, das war als Kind nicht unbedingt mein Berufswunsch. Das war eher Feuerwehrmann. Genau, ja, also ich bin Tim, ich arbeite bei den Analytics Freaks als Analytics Consultant und beschäftige mich da eben mit diesem ja oftmals leidigen Thema Tracking und Analytics Setup. Ich bin da auch auf Umwegen hingekommen. Ja, also ich habe ursprünglich mal Sport studiert, wollte mal was ganz anderes machen und bin dann über Umwege im Online-Marketing gelandet. Habe erst für verschiedene Agenturen im Performance-Marketing gearbeitet, also Google Ads gemacht, Social Ads gemacht. Da habe ich auch quasi den Touchpoint zu Nikin gehabt. Bei einer alten Agentur haben wir damals die Shirts quasi gesponsert bekommen. Das war sehr cool. Und habe dann aber gemerkt, so hey, Marketing-Sichtweise ist cool, aber ne, irgendwie so diese Basics zu schaffen, ne, um irgendwie vernünftige Entscheidungen zu treffen, diese etwas technischere Sichtweise, das ist eher meins und bin dann quasi in den Bereich Tracking-Implementierung, Analytics-Setup dann gewechselt und genau, jetzt quasi in der aktuellen Agentur in der Position, dass ich da Tracking-Setups für Kunden aufbaue und ja, auch unter anderem Shops dabei begleite, quasi data-driven zu arbeiten, um mal dieses Buzzword so in den Raum zu werfen und da die Basics zu schaffen.
Ja, sehr cool. Das heißt, so nicht der geradlinige Weg oder so von Anfang an die klare Vision, eines Tages bin ich da, gehe ich ins Tracking rein, sondern es irgendwie hat sich so ergeben. Was ist aber jetzt, wenn du heutzutage drauf guckst, so das, was dich halt daran an dem Thema begeistert, was ist das, wo du sagst, okay, das ist halt mega geil?
Also ich war auf jeden Fall schon immer so ein zahlenverliebter Mensch, würde ich sagen. So, ich war schon immer so ein kleiner Nerd, der irgendwie im Urlaub Reviews gecheckt hat, bevor er in irgendeinen Café gegangen ist, die Sternebewertung ausgewertet hat und so. Das war eigentlich schon immer ein Thema bei mir, auch im Studium qualitativ gearbeitet und ne, Performance Marketing war dann irgendwie so die praxisorientierte Anwendung dazu. Und ja, da war dann irgendwie so der nächste Schritt einfach so in diese Zwischenposition, sag ich mal, zu gehen, ne? So dieser Mittelsmann zu sein zwischen technischer Sichtweise, IT, Dev und der Business-Seite, ne? Wo quasi die Marketing-Leute arbeiten, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Und genauso diese Schnittstellenposition, das reizt mich eigentlich an dem Thema Tracking und Analytics, so in der Form, wie ich es jetzt gerade mache.
Okay, das heißt, dass du irgendwie bist du überall so ein bisschen mit drin. Am Ende ist der zentrale Punkt, wenn das funktioniert, dann können die anderen ja, Bereiche des Unternehmens auch besser agieren, arbeiten und besser Entscheidungen treffen. Und deswegen das Spannende irgendwie, dass man überall mit so ein bisschen zu tun hat und so ein Allrounder auch ist, ne?
Ja, genau, absolut. Also so ein bisschen mit Blick in beide Richtungen. Ne? Man kennt sich quasi aus mit den Basics von Marketing und Unternehmenskennzahlen und kennt sich aus mit den Basics von Web Development, sage ich mal. Und so diese Kombination und auch so diese Übersetzung quasi für die beiden Teams, sage ich mal, zu schaffen, das ist eigentlich das, was mich daran fasziniert.
Mega stark. Ja, cool, dann lass uns da mal reingehen. Wir wollen ja konkreter auch reingehen in dieses ganze Thema Analytics, Tracking auf Shopify, auch vor allem halt eben, wie sieht das dann konkret im Alltag aus? Bevor wir da reingehen, vielleicht nochmal ganz grob der Schritt raus, der Blick drauf auf eben ja die Art von ja Definition des Themengebietes und Co., dass wir einfach nochmal quasi, bevor wir dann über das Thema sprechen, erstmal wissen, worüber wir sprechen. Bin ich immer ein Fan von. Deswegen, was kann man eigentlich so unter Analytics verstehen? Wie würdest du das Thema definieren, wenn du drauf guckst? So Analytics, Tracking ist ja da auch irgendwie mit drin. Wie hängt das aber dann mit zusammen? Du hast ja schon das Buzzword genannt, so datengetriebenes Arbeiten und Co. Also wie ist da so deine Perspektive?
Ja, absolut. Also das merken wir auch immer wieder, dass Analytics halt ein super breiter Begriff ist. Ne? Wir merken es jetzt aktuell gerade bei den Stellenausschreibungen. Ne? Wenn wir da einen Analytics-Consultant suchen, dann bewerben sich Leute aus ungefähr 4 Millionen verschiedenen Bereichen so, ne? Weil es halt irgendwie Richtung Business Analytics, Richtung Finanzthemen, Richtung diesem Tracking-Thema geht, also ganz unterschiedliche Bereiche. Bei uns oder so jetzt in unserer Tätigkeit und auch in Bezug auf Shopify Analytics Setup ist es im Prinzip eher in Richtung Konzeption und Implementierung von Tracking-Strategien, um halt ein vernünftiges Analytics Setup zu haben. Ja, also es geht halt darum, Daten zu erheben, mit denen man was machen kann. Ne? Also mit denen man data-driven arbeiten kann, mit denen Marketing- und Produktteams Entscheidungen treffen können, mit denen man irgendwie Optimierungen an einem Shop durchführen kann, im AB-Testing, mit denen man halt seine Kampagnen steuern kann und so weiter. Ja, das ist für mich so der Kernbereich, was Analytics ausmacht. Ja, wohl wissend, dass es halt auch ganz viele andere Bereiche gibt, ne, wo man irgendwie Schnittstellen hat und die halt nochmal ihre ganz eigenen Berechtigungen quasi haben.
Total. Du hast ja gerade schon mal so ein bisschen angesetzt, so Anwendungsfälle und Cases war deswegen die Frage anschließend natürlich so, warum ist das Ganze relevant?
Ja, warum? Im Prinzip, weil jeder sagt, dass er irgendwie data-driven arbeitet, so, aber es halt irgendwie in ganz, ganz vielen an ganz, ganz vielen Stellen noch an den Basics irgendwie scheitert. Ja, es gibt super viele fancy Attributionstools, ne, die sagen, hey, wir sorgen irgendwie für 10x in deinem Marketingumsatz und so weiter. Aber jedes fancy Tool bringt ja nichts, wenn quasi irgendwie keine Konzeption dahinter steckt, man sich nicht Gedanken darüber macht, was will ich eigentlich für Fragen mit den Daten beantworten, man sich um die Implementierung vernünftig kümmert, ja, also saubere Daten hat und dann am Ende auch irgendwie nicht weiß, wie man die interpretieren soll. Ja? Also so ein bisschen dieses Gerüst, eine Konzeption zu schaffen, eine Guideline zu schaffen, die Leute an die Hand zu nehmen, mit den Daten zu arbeiten. Das ist, glaube ich, das, was da super relevant ist und was dann halt auch über ein fancyes Tool hinausgeht, was man vielleicht dann mal eben anbinden kann im Shop und ne, was vielleicht einen Mehrwert liefert, aber halt so ein bisschen alleine oftmals dasteht.
Ja, ich glaube vor allem dieses Thema mit irgendwie saubere Daten überhaupt erstmal die Grundlage schaffen, ist auch was, was oft unterschätzt wird, dass man überhaupt erstmal sicherstellen muss, dass man nicht irgendwelche Daten drin hat, sondern dass die Daten auch Sinn machen, konsistent sind und in sich stimmig, damit halt eben, weil sonst, wenn du irgendwie einen Haufen Daten hast, die aber völlig random sind und völlig falsch irgendwie reingekommen, weil irgendwie das nicht richtig aufgesetzt ist und Co., kannst du noch so gute datengetriebene Entscheidungen treffen, aber halt eben die Grundlage, auf Basis derer du halt eben diese Entscheidung triffst, ist kompletter Quatsch. So, deswegen brauchst du dich nicht wundern, dann ist am Ende so, als würdest du mit den Entscheidungen, so sehr du auch irgendwie dann was auch immer für statistische Sachen machst oder irgendwelche Risikoabwägungen und Co., ist trotzdem so, als würdest du am Ende würfeln und es maximal random ist. Kann funktionieren, ist aber wahrscheinlich eher weniger geil, als man denkt. Das heißt, so dieses Thema wirklich erstmal sicherstellen, dass du saubere Daten hast, damit du, wenn du dir halt eben Daten anguckst, Zahlen anguckst, bestimmte Sachen halt interpretieren möchtest, überhaupt erstmal sicher bist, okay, das macht Sinn, dass ich mir die Sachen angucke. Und dann das Zweite, was du gesagt hast, halt eben zu sagen, ja, okay, so, wenn eben sichergestellt ist, dass saubere Daten überhaupt erstmal bestehen, dann halt eben zu verstehen, welche Daten muss man sich angucken. Weil es gibt ja unfassbar viele, das ist ja das Schöne am Online-Marketing, am Digitalen generell. Du hast ja eigentlich, kannst dir alles angucken. Es gibt irgendwie überall für Zahlen, so, wenn du möchtest. So, die Frage ist aber so, welche macht eigentlich Sinn anzugucken? Wir hatten damals hier auch Jonas, den E-Com-Manager von Heymali mit drin, hatten auch schon mal drüber gesprochen, was so seine Erfolgskennzahlen sind, wie er das Ganze sieht. Er hatte damals auch gesagt, so, ja, man kann sich natürlich, es gibt nicht die eine Metrik, sondern du musst dir ja erstmal die Frage stellen, okay, was willst du eigentlich erreichen, was ist so dein Ziel, deine Aktion und darauf aufbauen kannst du dann halt eben Rückschlüsse ziehen, okay, welche Zahlen geben mir vielleicht als Indikatoren Rückschlüsse darauf, ob eben das Ziel, was ich erreichen will, halt irgendwie Sinn macht, ne? Und dann das eben wissen, nachdem du weißt, okay, zweiter Punkt so, was du gesagt hattest, so, welche Daten soll man sich überhaupt angucken? Das dritte dann halt eben, wie interpretiere ich das? So ist ja genau dann auch eben so. Das heißt, diese drei Sachen so, nimmt man sehr schnell hin, denkt so, ja, okay, ist ja trivial, ist aber alles andere als trivial, oder?
Absolut. Also das spricht auf jeden Fall mir aus der Seele. Ne? Also dieses Thema, sich Gedanken darüber machen, was will ich überhaupt messen. Letztendlich ist oftmals ja die Implementierung selber eher so der kleinste Schritt in Anführungsstrichen von der Arbeit. Ja, und es ist halt viel mehr Aufwand, in die Konzeption zu gehen, ne? Sich Gedanken zu machen. Hey, was nutze ich denn überhaupt irgendwie technisch, um die Grundlagen bereitzustellen? Ne? Also für die Data Layer, für ein Server-Side-Tracking, ne? Wie hoste ich den Server und so weiter. Da halt in die Konzeption Hirnschmalz reinzustecken, ja? Und das vernünftig im Vorfeld glatt zu ziehen, bevor man dann halt in die Implementierung geht. Ja? Und dann halt auch so dieses leidige Thema irgendwie dokumentieren, dass es halt alles irgendwie klar ist. Das nimmt halt super viel Zeit und super viel Arbeit in Anspruch. Und das macht es dann eben halt auch so untrivial. Ne? Klar, man kann mit zwei, drei YouTube-Videos sicherlich schnell mal irgendwie einen Facebook-Pixel im Shop implementieren und damit dann auch schon was machen. Aber gerade wenn es dann komplexer wird mit größeren Shops, ne, wo man dann mehr in die Tiefe gehen will, da braucht es dann eben mehr konzeptionelle Arbeit und dann natürlich auch irgendwie mehr Arbeit im Nachhinein, was die Aufbereitung der Daten angeht, ne? Und diese Frage, hey, was gucke ich mir überhaupt an und wie bereite ich das auf, dass das actionable ist?
Cool. Das heißt aber dann eben so, dieses Thema eigentlich so, egal wie groß man ist, datengetrieben arbeiten ist ja irgendwie, zumindest wenn man so auf LinkedIn unterwegs ist, wenn man so hört, ist ja datengetriebenes Arbeiten, du hast es gesagt, ist so ein Buzzword, was man überall immer wieder sieht. Ja, eigentlich das Ding, was man immer überall ab sofort machen sollte, ne? Oder gibt's da, ist das so? Ist das wirklich so, dass du sagst, ja, okay, ab Tag 0 sollte ich mir auf jeden Fall die Daten angucken, wissen, was passiert? Oder gibt's da, oder sind es bestimmte Größen, ab denen es wirklich dann Sinn macht, weil man sonst halt erstmal ganz viel anderes hat, weil man gar nicht die Daten zu hat? Oder gibt es auch irgendwie verschiedene Ausprägungen?
Also letztendlich wahrscheinlich wie in jeder Disziplin, ne, würde ich auch sagen, klar, das ist was ich jetzt von null an, wenn ich einen Shop neu aufbaue, auch direkt mit bedenken sollte, mit einbauen sollte. Aber es muss natürlich im Verhältnis stehen. Ne? Also oftmals haben wir auch Kunden, die halt sagen, ja, wir wollen alles irgendwie messen, ne? Wir wollen diese und diese Events und die Daten haben. Wo wir dann erstmal fragen, hey, was willst du denn eigentlich beantworten mit den Daten? Was sind denn die Fragen jetzt für die nächsten 3 Monate, die du irgendwie beantwortet haben willst? Welche Optimierungen willst du durchführen? Was sind da die Baustellen? Und dann fällt halt meistens auf, okay, eigentlich sind es irgendwie so 2, 3 Datenpunkte, die man wirklich braucht und mit denen auch jemand arbeiten würde, die sich jemand anguckt, wo man dann den Fokus drauf legen kann. Das heißt, es muss immer im Verhältnis stehen, Aufwand und Nutzen. Weil wenn sich am Ende ein total ausgefeiltes Engagement-Tracking, ja, wie sich die User im Shop bewegen, ne, welche Buttons geklickt werden und so weiter. Wenn sich das am Ende des Tages keiner anguckt, dann hat das natürlich auch nicht so richtig den Mehrwert. Ja. Klar kann man da perspektivisch denken und wenn man weiß, hey, wir kriegen Ende des Jahres vielleicht noch jemanden, der sich darum kümmert, dann kann das sinnvoll sein, da auch vorauszudenken, aber dieses möglichst viel an Daten tracken, das ist es halt auch nicht. Ne? Also das ist halt eher das, was man dann auch wirklich wirklich auswerten kann und will. Und das kann auch vollkommen okay sein, wenn man da halt erstmal nur die absoluten Basics irgendwie hat und dann weiß, okay, wie viele Produkte wurden in den Warenkorb gelegt, welche waren das und wie viel Umsatz habe ich gemacht, dass man erstmal vielleicht grob versteht, okay, aus welchen Channels habe ich wie viel Umsatz gemacht. Und welche Produkte wurden oft in Warenkorb gelegt und wenig gekauft. Ja, das kann ja erstmal ein Startpunkt sein, von wo man dann halt das Ganze im Nachhinein breiter gestaltet. Ja, also es muss immer im Verhältnis stehen.
Ja, okay, das heißt so eigentlich im Grunde, es hängt am Ende davon ab, was für Fragen man beantwortet haben möchte. Und vor allem dann aber auch irgendwie, du kannst viele Fragen haben, aber natürlich hängt es auch dann davon ab von der Zeit und den Ressourcen, die zur Verfügung stehen, wie sehr du dich wirklich dann eben mit diesem Thema auseinandersetzen kannst. Und deswegen so quasi Quintessenz, am Anfang wirst du sehr viele verschiedene Themen haben, auch abseits des Marketings, wahrscheinlich rund ums Produkt, rund um irgendwie Kundenservice, Kundenexperience und Co. Deswegen wird es da wahrscheinlich dann nicht so die Zeit geben, in der Tiefe reinzugehen, vielleicht auch nicht die Anzahl an Daten geben. Heißt, da wird es erstmal so ein bisschen High-Level sein und dann je weiter, je größer du wirst, desto tiefer gehst du quasi rein, desto mehr kannst du dich mit auseinandersetzen, weil du dann halt eben auch ja Leute hast, weil du Daten hast, die dann immer weiter tiefer reingehen können.
Ja, ganz genau. Also im Idealfall ist das ja auch ein längerer Prozess. Ne? Also wir haben jetzt Kunden, mit denen wir schon seit mehreren Jahren zusammenarbeiten. Da ging es am Anfang auch erstmal um die Basics zu verstehen, ne, über welche Produkte machen wir den meisten Umsatz, so ne, das klassische E-Commerce-Tracking irgendwie glatt zu bekommen. Und dann ist es halt ja immer irgendwie ein Kreislauf. Ne? Dann kommen neue Features in den Shop oder in die App dazu. Und dann ist eben die Frage, hey, wie bewerten wir dann den Erfolg von neuen Features in der App? Ne, dann muss es wieder in die Konzeption gehen, es wird implementiert, es werden die Daten aufbereitet, Schlussfolgerungen und dann geht es immer weiter. Ne? Also das ist halt ein laufender Prozess und im Prinzip genau wie du sagst, ne, je größer man dann wird, desto mehr Baustellen hat man und desto mehr lohnt es sich natürlich dann auch, die Baustellen dann anzuschauen. Ne? Bei 1000 Usern im Monat ne, macht das dann auch nicht so viel Sinn, da macht es auch keinen Sinn, irgendwie einen AB-Test zu fahren, aber wenn du natürlich 5 Millionen Nutzer hast, die irgendein Feature potenziell nutzen, dann ne, hat man irgendwie so ein bisschen die Power dahinter, dass man sich auch, also dass man da auch mehr Ressourcen reinstecken kann, ne, weil man quasi dann irgendwie durch 10% Verbesserung, ne, datenbasiert, dann halt auch deutlich mehr unten rausbekommt.
Ja klar, mega gut, macht mega Sinn. Das leitet so ein bisschen die nächste Frage ein. Du hattest ja auch schon gesagt, in manchen Fällen kann man noch so sehr fancy Tools nutzen und dann hat man irgendwie hier was, die dir irgendwas erzählen, versprechen und Co. Wir haben ja auch hier als Unterstützer bei Merch Inspiration von vielen sehr gefeiert, zumindest den größeren Brands auch irgendwie klar. Aber was ist so das, wenn du gerade startest irgendwie oder wenn du so als so das Best Practice Setup eigentlich? Was sind so Tools, die du brauchst? Reicht da zum Beispiel schon irgendwie, ja, der Shopify-Admin als solcher, oft wird ja irgendwie noch Google Analytics genannt. Gibt es irgendwie so für dich so das Ding, wo du sagst, ja, okay, folgende Tools sind so, wenn du an ein gutes Analytics-Setup denkst, eigentlich das, was erstmal völlig ausreicht, und das sind irgendwie dann in der Zukunft nice to have, je nachdem, welche Fragen du beantwortet haben möchtest?
Ja, also so für die für das Setup bei Shopify gibt es halt eine super große Bandbreite, ne? Wenn du jetzt an so ein Basic Analytics Setup denkst, können wir vielleicht ja auch nochmal drüber sprechen. So ich oder wir kommen jetzt halt sehr aus dieser Google-Welt, ne? Das heißt also, ich bin halt großer Fan, mit einem Tech-Manager da ein Setup aufzubauen und darüber dann Google Analytics zum Beispiel aufzusetzen, ne? Das heißt also, im Idealfall hast du da dann halt einen Tech-Manager vernünftig eingebunden, hast ein Consent-Tool, was mit dem Tech-Manager kommuniziert, dass du es halt auch datenschutzkonform machen kannst. Kannst dann Google Analytics über den Tech-Manager maximal flexibel, sag ich mal, einbauen und gegebenenfalls dann irgendwie in Looker Studio nochmal die Daten ein bisschen aufbereiten, ne, für unterschiedliche Stakeholder und das dann verteilen. Das klingt jetzt vielleicht nach vielen Tools, aber letzten Endes, ne, das ist eigentlich dann so eine Basis-Setup, ne, womit man halt schon solide viele Sachen beantworten kann und halt auch mit, ja, mehr oder weniger kostenlosen Tools, ne, also Looker Studio, Google Analytics, der Tech Manager, da bist du komplett kostenlos unterwegs, gerade wenn ich das vergleiche mit den ganzen Attributionstools, ne, die dann halt ja teilweise fünfstellige Beträge im Monat aufrufen an Kosten, kannst du damit halt schon mal ein gutes Setup aufbauen. Und das ist aus meiner Sicht auch erstmal das, womit man starten sollte. Ja? Wir vermitteln auch oft an andere Tools dann, ne? Also klar ist da auch dabei, aber auch viele Kunden, die klar nutzen. Das ist dann halt aus meiner Sicht ein anderer Use Case sozusagen. Ne? Also das kann natürlich dann sein, dass man vielleicht für das Engagement im Shop, dass man da halt Google Analytics aufsetzt, ne, zu gucken, wie ist der Funnel im Shop, wie bewegt der User sich fort, werden Feature wie, keine Ahnung, Shop Deluxe oder sowas halt genutzt, wie man sich das vorstellt. Und für eine Business-Perspektive und zu verstehen, hey, wie sind die Margen und so weiter, da wird dann halt ein Klar für eingesetzt. Ne? Genauso, wenn du halt dann andere Use Cases hast, wenn du dann halt mit den Rohdaten besser arbeiten willst, ne, dann kann es natürlich sinnvoll sein, da die Daten aus einem Analytics dann zu BigQuery zu exportieren oder halt nochmal in ein anderes Tool, wo du dann halt, ne, wenn du einen Data Scientist irgendwie im Team hast, dann damit arbeitest. Und gerade bei größeren Ad-Spends kann es auch sinnvoll sein, sich nochmal Input zu holen von anderen Tools, ne, die sich irgendwie auch so dieses Thema, sag ich mal, Marketing-Mix-Modeling spezialisiert haben, um da halt besser zu verstehen, wie können wir die Budgets verteilen. Ja? Das heißt, das macht dann ab einer gewissen Flughöhe irgendwie Sinn. Ne? Viele der Tools, die sagen dann ab 20.000, ab 100.000 Euro Ad-Spend im Monat. So für die Basis ist halt das, was ich am Anfang genannt hatte, ne? So dieses klassische Google Analytics Setup mit Tech Manager und Analytics, vielleicht Looker Studio, immer ein guter Start.
Okay, cool. Das heißt, es gibt auf jeden Fall vieles, was möglich ist, macht aber erst ab einer gewissen Größe Sinn. Wenn man dann auch da eben die konkreten Fragestellungen hat, wahrscheinlich Herausforderungen hat, dann merkt man, dass man da dann irgendwann an eine Decke stößt, die man durchbrechen will und wo man irgendwie dann ein weiteres braucht. Aber zum Start erstmal relativ simpel gehalten. Du hast die verschiedenen Tools genannt aus quasi der Google Suite, die erstmal völlig ausreichen. Dann lass uns doch da mal reingehen, konkret halt eben mal schauen, eben in Shopify Setup und Co., weil da wir auch immer wieder bestimmte Fragestellungen mitkriegen im Alltag halt eben, wenn es um so ein Shopify-Setup geht, wenn es darum geht, auch eben so ein simples Setup aufzusetzen. Es gibt ja bestimmte native Integrationen, wo man auch eben dann so ein Facebook-Pixel oder beziehungsweise Meta-Pixel ebenso wie eben dann Google-Pixel, halt Analytics-Pixel setzen kann. Du hast jetzt eben von einem Google Tag Manager gesprochen, das halt eben auch schon eingebunden werden sollte. Deswegen nimm uns doch mal mit auf die Reise quasi, wie du so typischerweise so ein Setup zu Beginn eines Shops aufsetzen würdest oder was du da empfehlen würdest.
Ja, das ist leider immer so diese unliebsame Antwort, so it depends, weil es einfach in Shopify wirklich von super simpel zu super komplex alles gibt. Ja, du hast schon angesprochen, die Sales-Channels von Shopify, ne, worüber du halt dann auch die Tracking-Implementierung halt anbinden kannst. mit denen hast du halt in 5 Minuten ein Tracking für Google, für Meta, für TikTok und so weiter aufgesetzt. Das kann auch vollkommen okay sein, ne? Also wir haben auch Kunden, denen wir dann empfehlen, hey, mach das doch einfach über die Sales Channels, ne? Wenn quasi keine Ressourcen da sind für einen größeres Setup und halt die Needs auch nicht da sind, da ein manuelles Setup aufzubauen, ne? Also sag ich mal so, der einfachste Weg können diese Sales Channels sein, ne? Die halt automatisch die Tracking-Sachen dann auch implementieren, wo man dann halt gewisse Limitierungen hat, ne? Weil einfach nicht alle Events verfügbar sind, die man vielleicht haben will, man keine Customizations irgendwie einbauen kann, das Thema Consent halt problematisch sein kann, ne? Weil quasi viele der Consent-Tools es nicht schaffen, diese Sales-Channels dann entsprechend zu blocken. Das heißt also, das kann eine Option sein, kommt halt mit gewissen Einschränkungen daher. Ja. Dann kannst du natürlich, sag ich mal, dieser Klassiker, wo wir uns ja in der Regel auch viel mit beschäftigen, manuelles Setup aufbauen über den Tag Manager. Ja. Das heißt also, du kümmerst dich darum, dass der Tag Manager im Shop eingebunden ist, hast ein vernünftiges Consent-Tool, was die Infos zum Consent dann verfügbar macht für den Tag Manager in der Data Layer. Hast eine saubere E-Commerce Data Layer, wo halt die ganzen Informationen zu den Produkten, zu den Events verfügbar sind und hast dann halt ein ja, Best Practice GTM Setup, ne, wo du halt sauber die Tags aufsetzt mit den entsprechenden Event-Triggern und alles hinterlegst. Ne. Das ist aus meiner Sicht auch so der Favorit, ne, weil du einfach da die größte Flexibilität hast. Du kannst den Consent vernünftig steuern. Du kannst halt alles an Anpassungen an den Events und an den Variablen vornehmen. Ne. Oftmals sind es ja nur so Kleinigkeiten wie, ich möchte jetzt den Nettoumsatz an Facebook schicken und nicht den Bruttoumsatz. Ja, da kommt man dann schnell an die Grenze bei dem Sales Channel und im Tag Manager kannst du dir das dann mal eben zusammenrechnen und schickst dann halt den Nettoumsatz rüber. So, und dann gibt es natürlich noch andere Optionen über Third-Party-Tools, na, also sowas wie einen Elevar oder einen Analysify, also diese ganzen Third-Party-Apps, die dann auch direkt ein Tracking einbauen, ne? Ähnlich wie die Sales Channels. Die können auch sinnvoll sein. Ne? Da ist der Vorteil halt, dass es oftmals dann auch eine serverseitige Anbindung des Tracking ermöglicht. Ne? Kann auf jeden Fall sinnvoll sein, aber man muss natürlich da die Kosten dann entsprechend ja, berücksichtigen, ne? Weil du oftmals monatliche Kosten hast oder halt höhere einmalige Kosten. Und so das Letzte, was jetzt halt aktuell im Kommen ist, sage ich mal, dieses Thema Custom Pixel. Ne? Also die Customer Events Section in Shopify, die ja relativ neu noch ist, worüber man dann halt Pixel implementieren kann. Auch darüber kannst du jetzt halt mittlerweile Tracking-Skripte implementieren, die dann ja sehr sicher in der Sandbox geladen werden. Sehr sicher auch im Sinne von, dass du es halt nicht so einfach debuggen kannst und nicht so einfach schauen kannst, was da passiert. Aber auch das ist halt eine Option, die wahrscheinlich in Zukunft halt immer relevanter wird, weil Shopify das Tracking halt ja mehr beschränkt und halt will, dass es halt so in diese konsolidierten Tools, in diese konsolidierten Stellen in Shopify halt dann einläuft.
Okay, sehr gut. Das heißt auf jeden Fall eine Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten, die einfach zur Verfügung stehen. Deswegen kann man es so pauschal nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall spannend, das schon mal von dir zu hören, so eine Einschätzung zu kriegen, ne? Weil oft eben so, man sieht ja eben, dass diese nativen Einbindungsmöglichkeiten eben gegeben sind von Shopify-Seite aus, hast du ja auch erwähnt, das kann Sinn machen. Aber es gibt klare Limitierungen, wo man schnell an Grenzen stößt. Heißt, es ist auf jeden Fall besser als nichts. Aber eben so, was man sich bewusst machen muss, ist eben, dass halt einerseits da Limitierungen sind, was eben das was das Consent-Tool angeht, also das klassische Cookie-Banner halt eben, was dann nicht alle von den Goals, die da eben oder Aktivitäten, die dann eben darüber getriggert werden, halt blockieren kann oder du auch nicht zuweisen kannst und Co. Das heißt, das ist ein großes Thema, warum es halt schnell an Grenzen stößt, warum dann in dem Fall der nächste Schritt sinnvoll ist, eben auf Google Tag Manager und Co. halt eben zu gehen. Das Gleiche ist halt eben, wo du sagst, halt eben Goals. dass halt eben bestimmte, es halt eben out of the box bestimmte, ja, Goals oder Sachen gibt, die halt eben definiert sind. Die sind auch sofort da, die funktionieren sofort. Aber ab dem Moment, wenn du halt bestimmte Sachen anpassen willst, ist wie so eine Blackbox, wie man es halt eben von Shopify-Apps am Ende auch kennt. Du kommst halt nicht dran. So, ne? Da kannst du noch irgendwie dich beschweren, wie auch immer. Ja. Aber das ist halt so vordefiniert, das ist cool. Aber ab dem Moment, wenn du was anpassen willst, geht es halt nicht mehr. Und auch da macht halt eben deswegen Google Tag Manager Sinn. Also diese, ja, Flexibilität am Ende zu haben. Deswegen macht es relativ zeitnah wahrscheinlich Sinn, so ein Setup, wie du es beschrieben hast, halt eben anzugehen mit Google Tag Manager, oder?
Ja, absolut. Also, ne, wie gesagt, es kommt wirklich darauf an. Ne? Es kann auch absolut fein sein, erstmal für die Basics, wenn man sagt, ich will einfach nur die Käufe in Facebook-Ads haben, in Google-Ads und in GA4. Brutto ist vollkommen okay für mich. Ich will wenig Aufwand da reinstecken. Das halt mit den Sales-Channels zu machen, ja, und sich dann halt ein Consent-Tool zu suchen, was mit der Shopify-Consent-Logik kommuniziert, ja, und dann es auch schafft, die zu blocken. Da gibt es auch Apps, die das können. Das kann vollkommen okay sein, ja, und dann halt schrittweise hochzubauen. Ne? Also das haben wir auch öfter gehabt, dass Leute sagen, hey, der Shop, der ist irgendwie aus einem anderen Geschäftsfeld jetzt erstmal so ein Pilotprojekt für uns und wir starten erstmal klein und lean. Und wissen aber dann, hey, nächstes Jahr werden wir halt da gewisse Anpassungen vornehmen müssen. Wir wollen vielleicht bei Abo-Produkten spezielle Werte übergeben, wollen mit Netto-Brutto-Anpassungen machen und so weiter. Und dann kann man halt in Richtung manuelles Setup dann gehen. Genau. Und natürlich auch noch, was ja immer mehr ein Thema ist, Client-Side versus Server-Side-Tracking. Ja, auch eine Frage, na, diese Apps, die binden zum Teil auch serverseitig das Ganze schon an. Na, das heißt also, da ist wieder noch eine neue Entscheidungskomponente mit drin. Wenn ich jetzt die Facebook- und Instagram-App anbinde, dann haut die mir einerseits den Pixel rein und andererseits aber auch die Conversion-API, also ein serverseitiges Tracking für Meta. Das heißt also, wenn ich dann umsteige von dieser App auf ein manuelles Tag-Manager-Setup, dann müsste ich, um halt den Zustand mit der Conversion API auch wieder zu bekommen, mir dann auch über ein manuelles Server-Side-Setup Gedanken machen. Ja, also das sind super viele Knackpunkte irgendwie drin, die ja auch total intransparent von Shopify sind. Ja, und ja, wo man sich halt, bevor man irgendwas ändert, am besten einmal anschaut, hey, was machen denn die Tools und was will ich dann haben? Und dann schaut, was man dafür alles machen muss. Weil sonst hat man ganz schnell irgendwie so am nächsten Morgen sein blaues Wunder, wenn man dann reinguckt und denkt, hey, wo ist denn jetzt hier die Conversion API? Und hat irgendwie umsonst dann Aufwand reingesteckt.
Okay, also das heißt auf jeden Fall da auch eine gewisse Komplexität, verschiedenste Aspekte, die man einfach abwägen muss. Auch da wieder am Ende das, was du zu Beginn gesagt hast. Man muss am Ende sich klar werden, was man eigentlich, was das Ziel ist, was man sich angucken will. Darauf aufbauen kann man halt diese verschiedenen Schlussfolgerungen machen. Aber so Takeaway für mich schon mal auf jeden Fall, so dieses manuelle Setup macht halt relativ zeitnah schon Sinn, weil man einfach dann eine gewisse Flexibilität hat. Ist das auch, wenn man jetzt eben so ein manuelles Setup eben macht mit Google Tag Manager und Co., auch der Moment, wo automatisch dann eben das Thema Data Layer mit reinkommt, weil das ist ja auch so ein Buzzword, was ich immer wieder mitkriege, irgendwie so wie du auch schon vorhin gesagt hast, datengetriebenes Arbeiten, irgendwie so alle, die so ein bisschen mal irgendwie mit ein paar Wörtern oder Begriffen rumschmeißen wollen, nutzen dann auch recht schnell irgendwie den Begriff Data Layer. Und deswegen hier die Chance mal, will ich nicht verstreichen lassen, dich mal da zu dem Thema abzufangen, halt eben, ja, was sind eigentlich Data Layer, wie kommen die mit ins Spiel, ist quasi automatisch ein Setup of Tag Manager ein Data Layer, weil man halt eben definiert, welche Sachen und Goals halt eben abgefragt werden, oder ist das Ganze dann nochmal was anderes?
Yes, also Data Layer auf jeden Fall auch irgendwie so ein Buzzword in gewisser Weise. An sich ist Data Layer einfach ein JavaScript-Objekt, technisch gesagt, na, wo man halt irgendwie Informationen zwischenspeichern kann. Ich erkläre das mal ganz gern wie so eine Art Logbuch vom Shop oder von der Website, wo halt, wenn man auf einer Seite ist, Sachen einfach geloggt werden können und niedergeschrieben werden können. Und wenn man halt auf eine neue Seite geht, wird umgeblättert. Und ne, man kann wieder neue Informationen zwischenspeichern. Und letzten Endes nutzt man Data Layer dafür, um halt Informationen von der Website zwischenzuspeichern, wenn man sie dann mit dem Tag Manager auslesen will und verarbeiten will. Ja, das heißt also, ich komme da eigentlich kaum drum herum, wenn ich ein manuelles Setup mache, denn der Klassiker im E-Commerce, ne, ich brauche ja Infos zu den ganzen Events im Funnel, ich brauche Infos zu den Produkten, Wenn ich jetzt eine Produktseite aufrufe, dann will ich ja nicht nur wissen, okay, ich habe irgendwie URL, Products, slash Nike Dunk aufgerufen, sondern ich will ja irgendwie wissen, ne, wie viel hat er gekostet, welche Farbe war das, welche ID hatte der und so weiter. Und dafür brauche ich halt eine Data Layer. Deswegen komme ich eigentlich in einem E-Commerce-Setup, was ich manuell aufbaue, da gar nicht drum herum. Ja. Denn die Alternative wäre ja, ich arbeite zum Beispiel nur mit Danke-Seiten, ja, oder mit Klicks auf Buttons und so weiter. Und das ist natürlich super ungenau. Wenn ich dann sage, okay, bitte löst immer einen Kauf aus, wenn ich auf der Order Thank You Page bin. Okay, ne, das wäre so die absolute Notlösung, aber richtig geil ist das nicht, ne? Denn jedes Tool will ja irgendwie auch Infos darüber haben, welche Produkte wurden gekauft, wie groß war der Wert, welche Währung war es international und so weiter. Da kommt man eigentlich dann nicht drum herum, sich um eine Data Layer zu kümmern.
Okay, das heißt aber auch dann entsprechend, so ein Data Layer kann rein theoretisch sehr simpel sein, kann aber auch sehr komplex sein, je nachdem, was man eben in diesem Logbuch am Ende an Daten halt eben vermerken will, welche Daten man eben speichern und abfragen will, ne, oder?
Genau, also das ist auf jeden Fall von bis. Ne? Letzten Endes, es gibt halt Dokumentation von Google, ne, für die Standard-Events. Ne? Wenn ich jetzt ein E-Commerce-Event feuern will, sag ich mal den Kauf, ja, welche Informationen da dann im Idealfall verfügbar sind in der Data Layer. Ich kann es aber natürlich auch komplett minimal halten, ne, und sagen, hey, ich möchte nur irgendwie den Eventnamen und den Wert und die Währung irgendwie übergeben. Ja. Oder aber ich mache es vielleicht nochmal angereichert über Serverinformationen, dass ich einfach in der Data Layer nur ein Purchase-Event und die Transaktions-ID habe, schicke das dann zu meinem Server und reiche das dann da an, ne? Weil ich ja in Shopify zu der ID die ganzen Daten dann habe. Also das kann von bis gehen und hängt dann davon ab, was ich alles für Infos brauche für meine Tools und halt auch, wie wichtig mir das ist, dass ich die Daten schützen will. Ja, also so dieses Thema, was jetzt ja bei vielen kommt, Neukunde versus Bestandskunde oder auch Margentracking. Ja, ich kann es ja auch so einbauen, dass ich in der Data Layer auf der Danke-Seite dann nicht nur meinen Umsatz habe, sondern auch irgendwie die COGS und Shipping und alles und so weiter. Und dann schicke ich halt irgendwie nur einen Margenwert dann an meine Tools. Aber das kann dann von jedem ausgelesen werden. Ja, das könnte vielleicht natürlich ein Thema sein, wo ich sage, hey, da will ich eher weniger an Infos in die Data Layer packen und das dann serverseitig lösen. Genau, dadurch kann es halt begrenzt sein und ansonsten hängt es halt auch wieder davon ab, was ich alles an Daten irgendwie tracken will.
Ja, wir gehen ja gleich auch mal, du hast schon gesagt, die Danke-Seite, wir hatten es am Anfang auch gesagt, Checkout, da ändert sich auch viel, da will ich gleich nochmal reingehen, auf jeden Fall, um da deine Meinung zu hören, was so da eigentlich so deine Best Practice oder Erfahrungswerte auch sind. Aber bevor wir da reingehen, nochmal halt eben die spannende Frage. Jetzt haben wir sehr viel über halt eben so das Setup gesprochen. Wir haben sehr viel über irgendwie, ja, die verschiedenen Möglichkeiten, halt Komplexitätsgrade und Co., auch Data Layer, wie weit soll das Ganze gehen? Habe jetzt verstanden, okay, dieses Basis-Setup von Shopify ist ein nice to have, aber tatsächlich relativ schnell braucht man dann eben so ein manuelles Setup. Die Frage da natürlich eben so bei so einem manuellen Setup, wie aufwendig ist das Ganze? Wie intensiv ist das Ganze? Was für Wege gibt es da? Wie geht ihr da typischerweise ran? Vielleicht das nochmal, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, weil man kann sehr viel reden, dass man ja auch irgendwie große, komplexe Setups machen kann, aber wie viel Aufwand ist das und wie einfach oder weniger einfach geht das Ganze halt eben vor allem zu Beginn erstmal so in den Best Practices umzusetzen?
Ja, du musst ja halt immer überlegen, was du halt dafür brauchst für so ein manuelles Setup. Ne? Du brauchst irgendwie eine Möglichkeit, den Tag Manager zu implementieren, brauchst eine saubere Data Layer, ein Consent Tool und dann halt quasi das Setup, Tag Manager und Analytics oder Google Ads, ne? Oder wo auch immer du quasi die Daten hinschicken willst. Das ist, wenn es jetzt ganz simpel bleiben soll, ne, dann gibt es Apps, mit denen du kostenlos die Data Layer implementieren kannst, sag ich mal so, ne, die ersten Basics und den Tag Manager reinbekommst, ne, beispielsweise Stape hat da eine App, die das anbietet, und dann hast du halt deine Tags, die du im Tag Manager einbaust, dann kannst du damit halt nach ein paar Stunden fertig sein. Ne? Dann ist das nichts, wo du halt irgendwie 4 Monate mit beschäftigt bist. Wenn es dann an größere Sachen geht, mit größeren Sachen meine ich halt sowas wie, ich habe irgendwie 5 Marketing-Channels, wo ich vernünftiges Conversion-Tracking brauche. Ich habe mehr Anforderungen, dass ich irgendwie unterscheiden will zwischen neuem Kunden und wiederkehrenden Kunden und so weiter. Ja. Brauche dafür vielleicht eine Agentur, ne, wie euch, die das Ganze dann in der Data Layer auch implementieren, habe Feedback-Schleifen und so weiter. Dann sind wir schnell bei einem Projekt von 2 Monaten. Ja. Weil da einfach, auch wenn quasi der reine Implementierungsaufwand, sag ich mal, im Tech Manager gar nicht mal so hoch ist, mit Konzeption, Abstimmung, Briefing, Iteration, Testing, und ne, am Ende irgendwie eine Art Übergabe, vergehen halt schnell 2 Monate. Und das ist auch das, was ich für ein ja, sauberes Setup-Projekt immer einplanen würde.
Okay, das heißt so, es ist aber dann entsprechend, wenn es ein bisschen mehr dazugehört, wenn man selber das konzeptioniert hat und Co., nicht einfach nur dann irgendwie so ein Plug-and-Play-Embedding, was man in die generelle Liquid reinsetzt im Code, sondern es braucht dann halt eben auch nochmal an verschiedensten Stellen halt eben wieder Sachen, die im Code halt eingearbeitet werden. Das heißt, es ist nicht so diese simple Sache, sondern wirklich was, wenn man es sauber machen will, halt eben Zeit, die man mitbringt, nicht nur für die Konzeption, sondern auch für die Einarbeitung.
Ja, genau. Also es kommt dann wieder darauf an, wie du die Data Layer bereitstellst. Ne? Auch da gibt es ja die Option, lässt das halt von der Entwicklung halt selber reincoden oder du nutzt ein Plugin. Ne? Das kann dann natürlich irgendwie, wenn du es über eine Agentur machst, über Entwickler machst, ne? Das haben wir ja in unseren gemeinsamen Projekten auch gemerkt, ne? Da gibt es dann immer viele Stolpersteine, wo sich das Ganze ziehen kann, auch wenn die Leute halt super tief im Thema sind. Mit einem Plugin, ne, kann es halt, wenn alles rund läuft, dann irgendwie schnell gemacht sein. Das kann es dann nochmal verkürzen, dass du dann halt nach 1, 2 Tagen die Data Layer sauber stehen hast. Das kommt dann auch wieder darauf an, für welchen Weg man sich entscheidet.
Hast du da so einen Namen von einem Plugin, wo du sagst, okay, das macht Sinn, das habt ihr in der Vergangenheit viel genutzt?
Wenn man jetzt ganz kostenlos rangeht, dann ist Stape ein ganz gutes Plugin. Ne? Damit kriegst du halt die Basic Data Layer für E-Commerce-Sachen bereitgestellt und das ist kostenlos. Ne, Stape ist eigentlich so ein Hosting-Anbieter für Server-Side-Tracking, aber hat halt eben auch für Shopify die App, wo man die Data Layer bereitstellen kann. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit Elevar gemacht. Ne? Elevar nur für eine Data Layer macht aber auch keinen Sinn. Ne? Also macht halt dann in der Regel Sinn, wenn man dann auch diese Server-Side-Komponente von Elevar mit nutzt. Und genauso haben wir aber auch zum Teil gute Erfahrungen gemacht halt mit Custom-Coden lassen. Ne? Da ist halt den Vorteil, dass es dann halt die größte Flexibilität gibt und man ne, mal eben auch Sachen ändern kann im Nachhinein, wenn man noch was angepasst werden soll.
Okay, cool. So, das heißt, jetzt nähern wir uns jetzt den Neuerungen auf Shopify und dem Ganzen. Tatsächlich hattest du vorhin schon auch erwähnt, wo es an Grenzen stößt, dieses Native von Shopify, nämlich dann eben mit Cookie-Bannern und Co. Deswegen vielleicht, und wir haben jetzt gerade schon mal über Plugins gesprochen, dass die das Leben vereinfachen. Eine Sache, wo ich das Gefühl habe, es vereinfacht nicht das Leben aller, sondern sorgt immer wieder für Wirbel und auf jeden Fall Beschäftigung, ist das ganze Thema von Cookie-Bannern. Wie stehst du diesem ganzen Thema entgegen? Gibt es da auf jeden Fall so rote Tücher, ohne jetzt Finger zeigen zu wollen, oder gibt es irgendwie vielleicht auch besondere Apps, die, wo du sagst, okay, mit denen läuft es besser als mit anderen?
Ja, da gibt es auf jeden Fall so ein paar Sorgenkinder, das kann man sagen. Das ist aus meiner Sicht total intransparent von Shopify gemacht. Ja, also es gibt ja von Shopify diese Customer Privacy API, ne, so diese Logik, wie Shopify den Consent verarbeitet. Im Prinzip ist das so ein Knackpunkt, wo man halt ein Consent-Tool finden muss, was mit dieser API kommuniziert. Ne? Oder man muss halt sein Tool, was man schon hat, anweisen, mit dieser API zu kommunizieren. Ne? Das kannst du halt auch custom coden, aber einfacher ist es, wenn die Apps das unterstützen. Und dazu gibt es quasi keine vernünftige Dokumentation und man wundert sich dann am Ende nur, warum auf einmal irgendwelche Sachen nicht mehr funktionieren. Wir haben da mit diesem Shopify-eigenen Banner haben wir sehr schlechte Erfahrungen gemacht, ne, der so irgendwie in der Basisversion dann auch angeboten wird. Da haben wir keine guten Erfahrungen mitgemacht. Und auch mit vielen anderen Apps von Shopify, will ich jetzt nicht unbedingt nennen, da kriege ich hinterher Ärger. Womit wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben bei Shopify, das ist Pandectus. Ja, die kommunizieren eben mit der Privacy API, ja, stellen halt eine saubere Data Layer, also Data Layer Events auch zur Verfügung, dass man das nutzen kann für das Tag Manager Setup. Und ansonsten sind die ganzen großen Consent-Anbieter, ne, so diese Klassiker irgendwie User-Centrics, Cookiebot oder CCM19, die haben halt dann keine vernünftigen Apps, mit denen man das einbauen kann. Ja, das heißt, da kann man auch das Skript dann natürlich im Shop einbauen, muss dann aber halt gucken, dass das vernünftig, sag ich mal, angebunden ist an Shopify. Dass Shopify dann auch versteht, ne, zum Beispiel für die Custom Pixel und für die Sales Channels, alles klar, da gab es jetzt ein Update, was den Consent angeht, wenn der User die Auswahl getroffen hat und ne, jetzt dürfen wir feuern oder vorher dürfen wir halt noch nicht feuern.
Ja, Pendekt ist tatsächlich auch so der Überflieger der letzten Wochen und Monate, so wie wir das sehen, dass auf jeden Fall das immer mehr Brands auch aus unserem Kosmos halt darauf wechseln, weil das einfach ja am besten funktioniert und am wenigsten Probleme bereitet, wie es bei anderen Go-To-Apps von vorher der Fall war. Deswegen das auf jeden Fall mega spannend. Ich will mal rübersteuern so ein bisschen zu den Neuerungen, ne? Wir kommen so langsam auch zum Schluss vom Podcast, aber es tut sich ja viel im Checkout. Deswegen würde ich's mal spannend finden, deine Meinung zu hören zum neuen Checkout. Was hat das entsprechend? Wie siehst du da aus der Tracking-Analytics-Sicht? Wie blickst du da drauf?
Ja, also ne, im Prinzip es geht ja darum, dass Checkout Liquid sozusagen abgelöst wird, ne, und jetzt alles über Checkout Extensibility läuft. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist es halt hauptsächlich irgendwie ein Dev-Thema, ne? Also ob das jetzt sinnvoll ist, wie sinnvoll das ist, da bin ich, glaube ich, nicht der Richtige, das im Großen und Ganzen zu beurteilen. Das Tracking ist ja ein Teil von diesen Anpassungen. Und ich glaube, der Gedanke ist gut und sinnvoll, ja? Also alles irgendwie zu vereinheitlichen und nicht mehr den Endnutzern zu erlauben, einfach in den Code random Scripts reinzukopieren. Aber es ist halt aktuell einfach noch schlecht dokumentiert und hat halt viel Fuckerpotenzial, ja? Weil was halt oft passiert ist, die Leute sehen in Shopify, hey, mach jetzt das Upgrade, denken nicht dran, dass ja da irgendwelche Tracking-Skripte im Checkout Liquid oder auf der Danke-Seite implementiert sind und auf einmal heißt es, hey, wir haben seit 3 Tagen kein Google Ads-Tracking mehr. Und das ist von Shopify aus meiner Sicht nicht ausreichend geflaggt. Ja? Also, dass man da dann Skripte umziehen muss, dass man sich überhaupt mit diesem Thema Customer Events, Custom Pixel dann beschäftigen muss. Das ist für uns gerade auch noch ein total komplexes Themenfeld und wir beschäftigen uns ja letzten Endes hauptsächlich damit. Und für einen Shopbetreiber, der da nicht so tief drin ist, ist das halt ja 90-prozentiges Potenzial, dass der damit irgendwie sein Tracking-Setup zerschießt, wenn er nicht vorher nochmal irgendwie Rücksprache hält. Deswegen geht in die richtige Richtung vom Gedanken, ne, das sicherer zu gestalten und an einem Ort irgendwie zusammenzufassen, aber ja, aktuell noch nicht 100-prozentig ausgereift aus meiner Sicht.
Ja, das ist so ein bisschen der Klassiker natürlich, ne? Irgendwie bei Shopify immer, wenn es Neuerungen gibt, ist erstmal so eine Hauruck-Sache, dann ist noch vieles, was stolpert und nicht gut sauber funktioniert. Der Gedanke ist richtig und dann braucht es immer eine Weile, bis es halt eben sauber funktioniert. Leidtragende jetzt in dem Fall sind alle Brands, ja genau, die halt sich mit dem Thema Tracking auseinandergesetzt haben, viel halt eben in dem Checkout Liquid haben und jetzt auf einmal schauen müssen, wie sie hinkommen. Verwirrender oder komplexer wird es nochmal dahingehend auch, dass ja noch eine Unterscheidung gibt zwischen quasi Checkout und Thank you Page Upgrade, richtig?
Ja, genau. Im Prinzip gibt es halt 2 Deadlines dafür, ne? Also die Deadline für die Checkout-Seiten, wo halt Checkout Liquid abgeschafft wird, ist jetzt im August und für die Danke-Seite ist es erst nächstes Jahr im August. Das heißt also, ne, da gibt es halt auch nochmal eine Unterscheidung, welche Skripte halt im Checkout selber laden und welche Skripte halt nur auf der Danke-Seite laden. Und aus meiner Sicht macht es auch Sinn, ein Stück weit noch abzuwarten, was jetzt die Danke-Seite anbelangt. Ja, weil viele Tools, wo man die Tracking-Skripte auf die Danke-Seite halt reinhaut, noch gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ne? Die müssten ja im Prinzip umziehen in einen Custom Pixel und viele Tools sind da noch gar nicht so weit, dass sie das vernünftig anbieten können. Von daher, ja, lieber zweimal checken und vielleicht nochmal ein Stück abwarten, wenn man es sich gerade erlauben kann, als halt alles hauruckmäßig umzuziehen und dann Gefahr zu laufen, dass man da eben was rauswirft, was man nicht hätte rauswerfen wollen.
Okay, das heißt so, wenn ich es richtig verstehe, so es gibt halt eben den das Checkout-Upgrade, es gibt das Thank-You-Page-Upgrade, die sind unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten, wann die Upgrades passieren, aber aus Tracking-Sicht natürlich beides relevant, weil es darüber halt eben getriggert wird oder Rückschlüsse gezogen werden können, wer was gekauft hat und so weiter und so fort. Heißt aber, wenn man halt eben quasi und Checkout als auch Thank-You-Page aktuell, die wenn man das Upgrade macht, müsste man quasi aus dem Code, dass die Tracking-Sachen, die man jetzt halt im Code drin hat, die müsste man rausziehen in halt eben diesen separaten Bereich der Custom Pixel oder Custom Events, aber hat da das Problem, dass viele Tools da noch nicht drauf ausgelegt sind und aktuell einfach quasi, ist es so, dass dann halt eben ist, man verliert Erkenntnisse, Insights und Co., weil es einfach aktuell noch nicht so ausgereift ist.
Ja, absolut. Also wenn man sich jetzt überlegt, vorher mit Checkout Liquid hatte man den Tag Manager und Data Layer im Checkout, hatte da Zugriff auf die ganzen Events, dann verliert man den Zugriff drauf, wenn man das Upgrade macht. Man kann die Sachen auch trotzdem weiter tracken, eben über die Custom Pixel. Aber wenn man es einfach nur rauswirft, dann halt nicht mehr, ne? Also man muss sich quasi dann einarbeiten in diesem Bereich Custom Pixel, muss da halt Custom Pixel zum Beispiel für den Tag Manager anlegen und dann hat man auch weiter Zugriff auf die Events. Aber das ist halt was aktuell einfach noch schlecht dokumentiert ist und ja, was sich noch nicht so richtig durchgesetzt hat aus meiner Sicht. Ich glaube, in einem Jahr wird das anders aussehen, ne? Da gibt es auch jetzt schon coole Möglichkeiten, die dann weiter ausreifen müssen. Aber jetzt aktuell halt ist es eher so, dass dann Leute Daten verlieren und ja, nicht wissen, wie sie es wieder reinbekommen.
Okay, und aus dem Grund auch die Empfehlung ganz klar von deiner Seite aus und das ist auch das, was wir so sehen. Wir tauschen uns auch viel mit verschiedensten Agenturen aus, entweder mit euch halt eben, die natürlich tief drin sind oder wo es auch ein relevantes Thema ist, halt alles rund um AB-Testing, Conversion Rate Optimierung, auch da natürlich extrem relevant, möglichst viele Insights zu haben. So deine Empfehlung ist da genau die, die wir auch so sehen und entsprechend auch immer wieder hören. Eigentlich, ja genau, Checkout upgraden, weil es nicht anders geht, so, und aber halt eben die Thank-You-Page noch nicht upgraden, weil du dann halt eben zumindest auf der Thank-You-Page erstmal weiter mit dem bewährten Tracking arbeiten kannst und die Hoffnung dann halt eben bis in einem Jahr man das auch eben upgraden muss, dann sich schon vieles eingespielt hat, besser dokumentiert ist, wie du ja auch schon erwähnt hattest, ne, schlechte Dokumentation oder unvollständige Dokumentation aktuell und auch einfach sehr limitierte Cases, so die Hoffnung, dass halt eben durch die Zeit dann halt jetzt Shopify im Hintergrund weiter dann arbeitet, die ganzen Beschwerden quasi wahrnimmt und verarbeitet, aber jetzt erstmal quasi so dieses undankbare Szenario, eben Checkout-Upgrade, aber Thank-You-Page bitte noch nicht upgraden. Sorgt auf jeden Fall aus unserer, wenn wir das immer so weiter aussprechen und empfehlen, immer für ein bisschen Verwirrung, warum man quasi so ein Setup fahren will, warum das denn überhaupt so, weil eben natürlich ein Grundvertrauen in Shopify drin ist und so eine Skepsis, warum man jetzt irgendwie vermeintlich veraltete Sachen weiterfahren soll, aber eben auch von deiner Perspektive so aus der Tracking-Sicht das der Way to go aktuell.
Ja, absolut. Es ist jetzt kein komplettes Gegenargument, dass man das schon upgradet, ne? Wenn man halt irgendwie sagt, hey, wir haben irgendwie jemanden, der sich mit dem Tracking auskennt, wir haben eine Agentur, die das begleitet, die prüft, welche Skripte halt umgezogen werden müssen, dann kann das auch jetzt schon funktionieren. Wir haben auch Kunden, ne, die wir da begleiten, irgendwie mit ihrer Shop-Agentur oder den internen Devs. Das funktioniert auch wunderbar, aber gerade wenn halt die Ressourcen fehlen, dann würde ich da empfehlen, eher noch ein Stück weit zu warten, was die Thank-You-Page angeht. Bis man da einfach mehr Unterstützung von den Tools hat, mehr Dokumentation von Shopify und da ein bisschen mehr auf der sicheren Seite ist.
Okay, cool. Also, wir haben jetzt hier 50 Minuten Willenritt durch eben die Welt des Trackings, der Analytics gemacht, sehr tief reingegangen, aber auch sehr hands-on, konkret halt eben rund um Shopify. Das war mega gut. Riesendank schon mal dafür, weil halt eben, genau, oft viele Fragezeichen stehen und jetzt halt eben einmal davon Expertenbrille das Ganze zu hören, zu sehen, ist mega gut. Ganz kurz nochmal zum Schluss, bevor wir hier quasi zum Ende kommen, nochmal zu euch, wenn halt Leute Fragen haben, wenn sie sagen, ja, okay, ich finde das mal spannend, da, dass da ein Experte draufschaut und eben eine Einschätzung gibt oder halt eben sich auch mit mir zusammensetzt, weil wir haben ja eben mitgekriegt, es ist schon sehr komplex, es gibt sehr viele Eigenheiten von Shopify-Seite nochmal, es gibt auch eben Case-by-Case verschiedene Unterschiede, da macht es vielleicht Sinn, sich mit einem Experten, der sich halt damit auskennt, zusammenzusetzen, deswegen sagt doch nochmal ganz kurz, wo man irgendwie, was ihr macht, wo ihr helft, wer sich an euch wenden kann und wo man auch vielleicht zu diesem ganzen Thema nochmal mehr in Erfahrung bringen kann.
Yes, auch gerne. Also wir von den Analytics Freaks, wir kümmern uns im Prinzip um Tracking Setup, Audit, und Betreuung, ne? Also langfristige Unterstützung in dem Bereich Tracking und Analytics-Verständnis, machen Workshops auch dazu. Genau, am einfachsten geht es eigentlich über unsere Website, analyticsfreaks.com oder über LinkedIn. Könnt ihr euch gerne bei mir melden oder bei der Maria, unserer Gründerin, die da auch sehr aktiv ist. Genau, da sind wir am besten zu erreichen.
Sehr cool. Tim, Riesendank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier einmal quasi Licht ins Dunkel zu bringen. Riesendank dafür. Wir sehen uns bestimmt demnächst dann nochmal, wenn es dann irgendwann hier mit den ganzen Neuerungen durch ist und wir dann nochmal schauen können, okay, was sind jetzt eigentlich Stand jetzt, die Best Practices und Co. In dem Sinne aber bis dahin wünsche ich dir alles Gute und Riesendank, dass du vorbeigeschaut hast. Bis zum nächsten Mal.
Yes, vielen Dank für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht. Danke dir.
Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.